Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich wollte schon anfangen. Darf ich schon? Ach komm. Jetzt ist auch egal. Schönen guten Abend. Ich war verwirrt. Ich war im Kopf noch beschäftigt mit Rechnen. Ich war mit folgender Rechenaufgabe beschäftigt. Wenn jemand im April 1985 geboren ist, dann ist er jetzt, genau, 32. Das ist so ein Alter, in dem man vielleicht schon das erste Sabbatical macht oder den ganzen Tag lang aus dem Fenster guckt oder sich so richtig reinstürzt in die Arbeit, so wie die jungen Politiker, die schon seit ein paar Jahren für uns im Bundestag sitzen. Wir fragen ja schon die ganze Woche nach, was wollen diese jungen Politiker, Männer und Frauen erreichen, wenn sie denn wiedergewählt werden im September? Wofür machen sie sich stark? Und heute wollen wir das wissen von Wolfgang Steffinger von der CSU. Und ihr könnt ihn gleich kennenlernen, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova in der Redaktionskonferenz. Außerdem ist unser Reporter Johannes Doppelt da.
Hallo.
Schönen guten Abend. Du hast dir wieder die Augen wund gelesen und die Finger wund getippt, um uns heute Abend die schönsten Geschichten auch aus dem Internet zu präsentieren.
Ja.
Und es wird gehen um eine quasi ganz verzweifelte Aktion und die hat etwas zu tun mit Liebe.
Mit Tinder, mit Liebe und mit Fäkalien.
Einem Toilettengang, ganz genau. Mehr wollen wir aber an dieser Stelle wirklich noch nicht verraten. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Der Mann, der lacht gerne. Ich habe eigentlich kein Foto gefunden, auf dem er nicht irgendwie sehr, sehr freundlich einfach lächelt und strahlt. Wolfgang Steffinger, der sitzt für die CSU im Bundestag, ist 32 Jahre alt. Und auch er ist einer von den jungen Politikern und Politikerinnen, die wir euch seit Montag vorstellen. Am 24. September ist ja Bundestagswahl und wir wollen wissen, für welche Themen setzen sich diese jungen Abgeordneten ein, für wen wollen sie sich stark machen und für welche Themen vor allen Dingen bei den jungen Wählern. Wolfgang Steffinger ist der zweitjüngste CSU und der fünftjüngste CDU-Abgeordnete im Bundestag und er vertritt dort den Wahlkreis München-Ost. Neben der politischen Karriere hat er auch noch studiert, BWL und danach noch einen Doktor gemacht. Schönen guten Abend, Herr Steffinger.
Grüß Sie Gott aus München.
Herr Steffinger, ich habe ja eben schon gesagt, mein Eindruck ist, Sie lachen gerne. Das kann man zumindest beobachten, wenn man sich Ihr Instagram-Profil anguckt. Da gibt es viele Fotos, unter anderem auch zwei mit der Bundeskanzlerin. Aber ich habe keins gefunden mit Ihnen und Horst Seehofer. Liegt es daran, dass Angela Merkel Ihr politisches Vorbild ist?
Also Sie haben recht, ich lache wirklich sehr, sehr gerne und nicht nur mit Angela Merkel, sondern auch mit Horst Seehofer. Die Fotoauswahl auf Instagram ist vielleicht etwas eingeschränkt, aber wenn Sie auf meiner Homepage schauen oder auch Facebook-Profil, dann werden Sie auch einige Fotos finden mit dem Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Seehofer.
Okay, also auch der ist ein politisches Vorbild oder sind es beide, Angela Merkel auch?
Weil wissen Sie, ich glaube, politisches Vorbild ist immer so eine Frage. Ich glaube, jeder muss seinen Weg finden in der Politik und vor allem auch seinen Weg gehen und den vor allem auch authentisch vertreten. Und ich denke, das tun beide. Und ich bemühe mich auch, das so zu machen, dass es für mich auch in Ordnung ist, dass ich mir im Spiegel anschauen kann. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste in der Politik.
Sie haben diesen politischen Weg für sich ja schon sehr, sehr früh eingeschlagen. Sie sind mit 14 in die Junge Union eingetreten. Warum sind Sie sich da schon sicher gewesen mit 14 Jahren, das ist die richtige Partei für mich?
Also der Hintergrund war ja, dass ich aus einer Familie komme, die sehr stark im ehrenamtlichen Bereich engagiert war und ist. Also von der Freiwilligen Feuerwehr angefangen, über den Schützenverein, Sportverein, über die Pfarrgemeinde und noch viele andere Aktivitäten hinaus. Und dass wir, ich bin an einem Stadtrand von München aufgewachsen, dass wir da häufig diskutiert haben, was wir alles so bräuchten, auch in der Jugend, auch mit Freunden diskutiert haben. Und ich habe mir dann die Parteiprogramme mal angeschaut, weil ich gesagt habe, ich glaube, es hilft nichts, wenn wir ständig irgendwo im Hinterzimmer drüber diskutieren, sondern man muss was machen, man muss sich engagieren. Und dann habe ich halt, mir die Parteiprogramme angeschaut und dann war für mich aber relativ schnell klar, dass es dann nur die Jugendorganisation, also die Junge Union werden kann. Und in die bin ich dann eingetreten, habe da relativ schnell auch einige Kontakte geknüpft zu Stadträten, zu Landtagsabgeordneten, auch zum Bundestagsabgeordneten, zum damaligen. Und dann konnten wir auch einige Dinge für unseren Stadtbezirk erreichen. Und so bin ich dann auch hängen geblieben in der Politik, weil ich gemerkt habe, Mensch, wenn man was engagiert und ein paar Leute hinter sich hat, da kann man wirklich was bewegen und auch zum Positiven verändern. Und so ist mein Engagement dann auch zustande gekommen.
Wenn Sie jetzt mal auf die letzten Jahre zurückgucken im Bundestag, wo Sie ja auch schon an einigen Entscheidungen dann eben beteiligt gewesen sind. Wo war so ein Moment, wo Sie gedacht haben, das ist für mich persönlich jetzt eine schwierige Entscheidung gewesen?
Ich tue mir persönlich, ehrlich gesagt, bei allen Bundeswehreinsätzen immer sehr, sehr schwer, weil wir haben eine Parlamentsarmee, was auch richtig ist und was auch gut ist. Und aber dennoch kenne ich auch die Ausstattung der Bundeswehr. Deswegen ist es auch richtig, dass wir hier mehr investieren wollen und müssen. Gerade auch, weil die Krisen ja weltweit immer mehr zunehmen. Und für mich als Abgeordneten ist es natürlich schon so, dass ich auch eine Verantwortung habe, wenn ich da die Hand hebe für einen Bundeswehreinsatz, für ein Mandat, dass ich auch für die Soldatinnen und Soldaten dann die Verantwortung trage, auch was die Ausstattung angeht. Und ich sage immer, wenn einer der Soldaten, was ich nicht hoffe, aber im weißen Sack zurückkommt, dann habe ich da eine Verantwortung mitzutragen. Und das ist für mich eine der schwersten Entscheidungen, Bundeswehreinsätze mit zu beschließen.
Das ist also eine der schwersten Entscheidungen, sagen Sie. Gibt es eigentlich auch was, wo Sie jetzt schon sagen können, also wenn ich es nochmal schaffe in dem Bundestag, das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen?
Anders nicht. Man ist, gut, jetzt kennt man natürlich den Laden, sage ich mal, ja. Also den Bundestag kennt man jetzt natürlich, man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nämlich als Neuling schon ungefähr ein Jahr, bis man sich etwas freigeschwommen hat, dass man weiß, wie funktioniert das alles, wie kann ich auch mal eine Initiative anstoßen, wie kann ich Leute mit überzeugen, mitreißen, auch in der Fraktion, dann natürlich an Koalitionspartner. Und da sind natürlich schon Themen, wo ich mir auch denke, jetzt für die nächste Legislatur, gerade wenn ich den ganzen digitalen Wandel mir anschaue, wo wir noch wirklich sehr viel zu tun haben und auch unser Bildungssystem, unser Ausbildungssystem, auch unser Forschungssystem weiter hier begleiten wollen und müssen, auch damit wir auch weiterhin als Deutschland so erfolgreich bleiben. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, Deutschland ist das viertinnovativste Land der Erde und diesen Platz wollen wir mindestens halten. Und dafür brauchen wir gut ausgebildete Leute und brauchen vor allem auch gute Forschungsstruktur, eine gute Infrastruktur. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für die nächste Legislaturperiode.
Er selber beschreibt sich als zielstrebig, fleißig und mitfühlend. Und ich glaube vor allen Dingen die letzte Eigenschaft, die sollte einem Politiker, egal wie kurz oder wie lang man diesen Job schon macht, nicht verloren gehen. Wolfgang Steffinger ist der Mann, der sich so beschreibt. Er ist 32, er sitzt seit 2013 für die CSU im Bundestag und er ist neben ein paar anderen einer der jüngeren Abgeordneten dort. Und genau die stellen wir euch noch vor bis Freitag. Wir wollen natürlich auch wissen, was Menschen wie Wolfgang Steffinger antreibt und für was sie sich politisch einsetzen wollen, wenn sie denn noch mal für 4 Jahre politische Verantwortung übernehmen können. Herr Steffinger, ich möchte auch mit Ihnen ein kurzes Quiz spielen. Das habe ich schon auch mit den beiden Kollegen von der SPD und von der CDU gemacht in den vergangenen 2 Tagen. Ich habe also wieder eine Auswahl getroffen, und zwar Aussagen aus Wahlprogrammen der unterschiedlichen Parteien. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, zu welcher Partei gehört welche Aussage? Okay,
gut.
Probieren wir es und legen los.
Deutschlandfunk Nova.
Dann kommt hier Punkt Nummer 1.
Wir wollen eine höhere Grundfinanzierung der Hochschulen einführen, um deren Abhängigkeit von Drittmitteln zu verringern.
Wer sagt das?
Die Linken oder die SPD?
Nee, beides falsch leider, ist die AfD. Dann kommen wir zur zweiten Aussage.
Außerdem wollen wir für Flüchtlinge eine Ausnahme vom gesetzlichen Mindestlohn einführen.
Wer könnte das gesagt haben?
Es wird die AfD gewesen sein.
Nee, es ist die FDP. Es ist gar nicht so einfach. Wir wissen das schon. Wir haben das schon gemacht, die Erfahrung. Dann kommt jetzt Aussage Nummer 3.
In öffentlichen Kantinen, Kindergärten und Schulen darf Schweinefleisch kein Tabu sein.
Das ist die CSU.
Das ist richtig, das ist Ihre Partei. Und dann haben wir noch eine letzte.
Wir fordern die Einführung eines Digitalministeriums.
Das ist auch die Union.
Nee, das ist, glaube ich, also es ist nicht falsch, wenn Sie es so sagen. Genau, die haben es auch im Programm. Aber es ist in diesem Fall eine Aussage von der FDP. Herr Steffinger, lassen Sie uns noch mal ein bisschen schauen, um was Sie sich kümmern wollen, wenn es um das Thema Generationengerechtigkeit geht. Das haben Sie ja zumindest eben gerade im ersten Teil unseres Interviews schon ein bisschen anklingen lassen. Dazu äußert sich die CSU zweimal im Wahlprogramm und mich interessiert jetzt einfach, was wollen Sie in diesem Punkt tun für junge Wähler, also sagen wir mal für Wähler so um die 30?
Also das Wichtige ist ja bei dem Thema Generationengerechtigkeit zuerst mal, dass wir die Generationen nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben in unseren Sozialsystemen, die ja im Übrigen auch dank der guten wirtschaftlichen Lage auf sehr, sehr soliden Beinen stehen, derzeit haben wir ja einen Generationenvertrag drin. Das heißt, dass die jetzigen Beitragszahler die Ausgaben, jetzt gerade wenn man die Rente anschaut, ja bezahlen für die jetzigen Bezieher, also sprich für die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Und mir ist wichtig, dass wir hier nicht die Einzelnen gegeneinander ausspielen, indem wir sagen, ja, wir brauchen unbedingt eine höhere Rente und die Jungen müssen dann schauen, wie sie das finanzieren, sondern dass wir hier schon eine Ausgewogenheit haben. Und wenn wir uns gerade das Rentensystem anschauen, dann haben wir drei Stellschrauben, an denen wir drehen können. Das ist die Beitragshöhe, das ist die Bezugsdauer bzw. also dann das Renteneintrittsalter. Und das ist natürlich dann die Bezugshöhe der Rente. Und ich denke, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind, jetzt auch mit der vorgeschlagenen Kommission, die ab 2019 tagen soll, mit dem Konzept, das ja SPD und CDU/CSU ja gemeinsam verabschiedet haben. Deswegen ist es derzeit auch ganz unredlich, was die SPD macht, hier einen großen Rentenwahlkampf zu führen oder es versucht zumindest zu führen.
Aber das macht doch jede Partei ein bisschen. Ich meine, das ist immer eines der wichtigsten Wahlkampfthemen.
Ja, aber man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, dass es derzeit ja sehr, sehr gut und sehr solide ausschaut im Rentensystem. Und dass wir als CSU sagen, wir brauchen noch den dritten Rentenpunkt bei der Mütterrente, um diese Gerechtigkeitslücke zu schließen für vor 1992 geborene Kinder, weil ja da bisher die Mütter nur zwei Rentenpunkte bekommen und nicht drei. Und das ist ein Punkt, den die CSU da drinnen hat. Aber ansonsten stehen wir auch für die Stabilität in diesem System. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die junge Generation, dass man auch weiß, was kommt am Beitrag auf einen zu und inwieweit kann ich mich auf die gesetzliche Rente auch dann noch verlassen, wenn ich älter bin.
Sie haben jetzt eben gerade schon gesagt, Eintrittsalter, Rente. Was sagt denn die CSU? Wo soll das Eintrittsalter liegen?
Wir haben einen Beschluss, dass es mit 67, das anwächst jetzt Stück für Stück auf 67 und das denke ich ist ein ganz guter Zeitraum. Insbesondere wenn man bedenkt, dass ja die Leute auch dank der Innovationen, dank des medizinischen Fortschritts, dank der Forschung, in dem wir ja auch die letzten Jahre massiv investiert haben, auch immer älter werden, dann denke ich, ist 67 auch ein ganz gutes Alter.
Sie wollen ja mit der CSU sich auch darum kümmern, dass junge Menschen zum Beispiel eine bessere Chance bekommen, bessere Möglichkeiten, mal ein Eigenheim zu bauen, also ein Haus zu bauen.
Das ist richtig.
Viele Leute, die ich kenne, die auch so um die 30 sind, die wohnen eben eher in Städten und denen geht es unterm Strich erstmal darum, dass sie überhaupt die Miete für ihre Wohnung bezahlen können, in der sie gerade leben oder vielleicht eben dann auch, wenn sie nochmal umziehen. Was wollen Sie dafür tun, also dass dieser Wohnraum einfach bezahlbar bleibt?
Das ist natürlich ein riesiges Thema, gerade auch wenn ich einen Ballungsraum wie München anschaue. Aber das Wichtige ist, um auch nochmal beim Thema von vorhin anzuknüpfen, wenn man Eigentum hat, ein Eigenheim hat, dann spart man sich im Alter bereits die Miete. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt auch dann später bei der Rente, weil ein großer Punkt, nämlich die Wohnraumkosten, dann einfach schon mal wegfallen, wenn bis dahin das Eigenheim abbezahlt ist. Und deswegen sagen wir beispielsweise mit dem Baukindergeld.
Ja, wenn es abbezahlt ist bis genau, dahin, muss man halt erstmal schaffen, muss man lange für arbeiten.
Das ist richtig, natürlich. Aber da spielt natürlich die momentane Zinssituation gerade in diesem Bereich natürlich einen positiven Aspekt mit rein. Aber deswegen sagen wir ja auch, wir wollen insbesondere auch Familien unterstützen, Eigenheim erwerben zu können mit dem Baukindergeld, 1.200 Euro pro Kind auf 10 Jahre befristet als Zuschuss, sozusagen als Abzahlungszuschuss dann für die Familien, dass man hier sich Eigenheim schaffen kann. Und was natürlich ist die beste Situation, auch um die Mietpreise in den Griff zu bekommen, mehr Wohnungen. Wenn ich anschaue, dass München über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig Wohnungen gebaut hat, was auch daran liegt, dass die Genehmigungsverfahren immens lange dauern. Und dann natürlich auch, muss man auch dazu sagen, in den Städten natürlich auch die Plätze irgendwann begrenzt sind. Dann kann man nur noch in die Höhe gehen. Das ist dann auch die Überlegung, ob man das möchte, auch für Stadtbild. Das sind natürlich alles Themen. Wenn ich jetzt meine Heimatstadt München anschaue, da bin ich überzeugt davon, dass wir es nur mit dem Umland gemeinsam lösen können, mit den Umlandgemeinden, mit dem
Landkreis München. Herr Steffinger, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein Thema, das Sie sehr beschäftigt. Aber unsere Zeit ist an dieser Stelle jetzt schon vorbei. Vielen Dank, dass Sie ein bisschen mal einen Ausblick, Einblick gegeben haben, sowohl in Ihre Arbeit und für das, für was Sie sich einsetzen wollen. Wolfgang Steffinger, einer der jungen Politiker und Politikerinnen, die wir euch noch bis Freitag vorstellen. Jeder kommt mal dran. Morgen spreche ich dann mit Norbert Müller. Der macht sich stark für Die Linke und sitzt für Sie im Bundestag.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und jetzt, Leute, kommt eine Geschichte, die ist so unangenehm. Ich finde, das klingt so wie ein Albtraum und man wacht auf und denkt eigentlich, boah, ey, zum Glück habe ich das nur geträumt. In diesem Fall überhaupt kein Traum, sondern Realität. Also, es geht um eine junge Frau aus England und die hatte ein Date. Und während dieses Dates merkt sie, oh, ich muss mal auf Toilette. Und zwar hat sie das gemerkt, als sie schon bei ihrem Date zu Hause war. Ja, so, dann ist sie aufs Klo von dem Typen und sie musste jetzt nicht nur klein, sondern groß. Und am Ende war dann die Feuerwehr da, um sie zu retten. Johannes Döbbelt ist unser Reporter und kennt die ganze Geschichte. Ich freue mich schon, leg mal los.
Also das klingt echt so ein bisschen wie eine Szene aus einer Ben Stiller-Komödie, fand ich. Aber ist wirklich so passiert. Also nochmal von vorne. Sie ist bei ihm zu Hause. Tinder-Date. Dann muss sie aufs Klo, will abspülen. Aber ihre Wurst, die schafft es nicht nach unten, weil die Spülung kaputt ist.
Ah, wie unangenehm,
also,
das
ja,
schon.
Kann ja mal passieren, ne? Aber sie macht einfach Folgendes. Fischt das Ding da raus und wirft es aus dem Fenster. So, Problem dabei, sie hat nicht gemerkt, dass das Klofenster kein normales Fenster, sondern so ein Doppelfenster ist. Also das heißt, eine Fensterscheibe, dann so ein Spalt, dann noch eine Fensterscheibe. So, wo ist die Wurst gelandet? Was meinst du?
Lass mich raten, dazwischen.
Genau, dazwischen. Immerhin noch eingewickelt in Klopapier. Dann macht sie wirklich das einzig Richtige. Sie beichtet die ganze Geschichte dann ihrem Date. Der heißt Liam Smith übrigens, 24 Jahre. Und Liam schlägt dann vor, Fenster einfach aufmachen und rausholen. Das Ding geht aber nicht, weil man das Fenster jetzt weder von außen noch von innen öffnen kann, sondern du kommst im Prinzip nur von oben ran. Ist so ein Spezialfenster irgendwie.
Wenn es kompliziert werden kann, wird es auf jeden Fall kompliziert.
Genau. Liam schlägt dann vor, lass uns das Fenster einfach einschlagen, aber die Frau sagt, nee, ich bin halb professionelle Turnerin. Ich klettere einfach von oben zwischen die beiden Fensterscheiben und hole die Fäkalien dann von oben raus.
Boah, ich habe schon bei dem Wort halbprofessionelle Turnerin, ahne ich schon, wohin es jetzt läuft. Es ist selbstverständlich schiefgegangen, ja?
Genau, die Frau, die übrigens anonym bleiben will, bleibt dann tatsächlich stecken zwischen diesen Fensterscheiben, kommt nicht mehr raus. Liam ruft dann die Feuerwehr und die müssen dann tatsächlich die Scheibe zerschlagen und sie wieder rausholen. Lustige Story noch nebenbei, der Vermieter wollte dann rund 330 Euro umgerechnet für ein neues Fenster haben und dann, so ist das Ganze auch öffentlich geworden, hat Liam Smith eine Spendenaktion im Netz gestartet. Er erzählt die Geschichte und bekommt dann sogar knapp 2000 Euro zusammen. Den Rest, der übrig bleibt, will er spenden, die Hälfte für eine Feuerwehrstiftung, die andere Hälfte für eine Initiative, die sich für Spültoiletten in Entwicklungsländern engagiert.
Ja, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, dass er sich vielleicht auch einfach selber mal eine Spülvorrichtung besorgt an der
die
Toilette.
Die hat er vielleicht auch reparieren lassen, das weiß ich nicht.
Das wäre schön, eine Wahnsinnsgeschichte. Vielen Dank dafür, Johannes. Ich habe innerlich und äußerlich gelacht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das mittlerweile schon die Miete für ein WG-Zimmer ein halbes Vermögen kostet, da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Und es wird nicht besser. An der Spitze der teuersten Studentenstädte liegt nämlich München. Da kostet, Achtung, ein WG-Zimmer im Schnitt 570 Euro. Das ist echt teuer. Nur München wäre natürlich nicht München, wenn sie nicht noch einen draufsetzen würden. Denn genau dort in München soll ein Studentenwohnheim gebaut werden. Und da können Zimmer bis zu 2000 Euro kosten. Sind die verrückt? Baden die ihre Füße in Gold? Haben die Studis in München einfach zu viel Kohle? Die ganze Geschichte hat unser Reporter Martin Grinner.
Pünktlich zum Start des Wintersemesters, also jetzt Anfang Oktober, eröffnet in München ein neues Studentenwohnheim. Und zwar ein ganz besonderes. Das ist so außergewöhnlich, dass es sogar einen Namen hat, das Reserl. Es liegt ein kleines Stück südlich der Innenstadt. 5 Minuten sind es bis zur Isar, 10 Minuten bis zum Marienplatz und an der Uni ist man in einer Viertelstunde.
Es gibt zum Beispiel möblierte Zimmer, die hochwertig eingerichtet sind,
sagt Timo Häpp von der Strabag AG, der das Haus gehört.
Eine Highspeed-Internetverbindung für das gesamte Gebäude oder auch einen digitalen Waschsalon, der sich auch dann per Internet oder per App von den Studentinnen und Studenten buchen lässt. Und da können die Bewohner dann auch in Echtzeit sehen, wann ihre Wäsche fertig ist.
Die Bäder haben alle eine große Dusche und in den Küchen gibt es eine Mikrowelle, einen Ceranfeldherd und einen niegelnagelneuen Kühlschrank. So, das klingt jetzt alles nach geil, Luxus will ich haben, aber es gibt da 2 Probleme. Nämlich erstens, für die 268 Apartments gibt es jetzt schon über 550 Bewerbungen. Und zweitens, der Preis.
Für ein Apartment im Resaal, die Mieten beginnen so ab circa 720 Euro pro Monat.
720 Euro, da geht's los. Mal zum Vergleich, das ist ungefähr das, was ein BAföG-Empfänger als Höchstsatz erwarten darf. 735 Euro sind das, um genau zu sein. Da fragt man sich, wer kann sich das leisten?
Es ist sicher so, dass wir da schon auch eher eine Klientel ansprechen, die sich eben die hohen Mieten in München leisten kann.
Im Bundesdurchschnitt sind die Preise deutlich drunter. Stefan Braukmann vom Moses-Mendelssohn-Institut hat untersucht, wie viel ein Student im Durchschnitt für sein WG-Zimmer zahlt.
Und kommen da auf knapp über 350 Euro Wohnkosten für so ein Zimmer.
Naja, und das ist gerade mal halb so viel wie im Resaal. Allerdings gibt es auch bei den WG-Zimmern deutliche Unterschiede, je nachdem, wo man studiert.
Also wenn Sie aus München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart oder etablierten Universitätsstädten Ihren Studienplatz bekommen, dann werden Sie sicherlich froh sein, ein Zimmer für 350 Euro zu bekommen. Hier liegt der Durchschnitt dann eher bei 400 Euro oder Beispiel München bei deutlich über 500 Euro.
So, und was macht man jetzt, wenn man sich das alles einfach nicht leisten kann? Wer zum Beispiel BAföG bekommt und nicht mehr bei den Eltern lebt, der hat in seinem BAföG einen Wohnzuschlag von 250 Euro. Für diesen Preis kann man aber in den meisten deutschen Städten nicht wohnen. Um die 250 Euro zahlt man nur in Cottbus, Freiberg oder Mittweida.
Und wir haben uns bei dieser Betrachtung ja vor allen Dingen auf Preise für WG-Zimmer orientiert. Wenn wir daran denken, dass auch viele Studierende alleine wohnen wollen, in einer eigenen Wohnung, dann haben wir es hier ja nochmal mit deutlich höheren Wohnkosten in der Regel zu tun.
Jetzt könnte man sagen, dann geht doch einfach den Leuten, die in München, Hamburg oder Stuttgart studieren, mehr BAföG als denen in Cottbus. Dann hätten die ihre höheren Mieten wieder drin. Konstantin Korn aus dem Vorstand des Freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften hält von dieser Idee aber nicht viel.
Das halte ich für nicht sinnvoll, weil es dann effektiv dazu beiträgt, dass die Studiwohnungen von den Investoren doch immer nur weiter hochgedrückt werden in den Preisen und dass sich dann vom Staat quersubventioniert wird, anstatt dass sich der Staat mal wirkungsvolle Mietpreisbremsen überlegt, die vielleicht auch in Studiestädten irgendwelche Besonderheiten aufweisen und so mal denen da einen Riegel vorschiebt.
Die effektivste Möglichkeit, die Mieten für Studenten zu senken, wäre für Konstantin Korn deshalb mehr Kohle für den studentischen Wohnungsbau.
Naja, der Staat könnte zum Beispiel den StudentInnenwerken mehr Geld geben, um Wohnheimplätze zu bauen, die dann zu erschwinglichen Preisen realisierbar sind und auch realisierbare Mieten für die Studis haben in diesen Wohnheimen.
Dann wären die Wohnungen zwar vielleicht nicht ganz so schick wie die im Resaal in München, dafür bekommt man sie aber auch zum halben Preis.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Abgerissene Dächer, ein völlig zerlegter Hafen, Schiffe, die über und unter und nebeneinander liegen, entwurzelte Bäume, richtige Wasserwalzen. Hurricane Irma schlägt gerade mit voller Wucht zu und fegt durch die Karibik. Erste kleine Inseln sind ja schon getroffen worden und der Sturm bewegt sich jetzt weiter, ganz grob so in Richtung Kuba und dann irgendwann auch mal in Richtung USA. Irma ist einer der stärksten Tropenstürme, die bisher in dieser Region gemessen worden sind und unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann ist für diese Region für uns da und kann uns jetzt noch mal einen kleinen Überblick geben. Anne-Kathrin, wie groß sind denn die Schäden, die durch Irma entstanden sind? Kann man das schon sagen?
Heute kann man das schon sagen. Über die kleinen Karibikinseln, die zu den kleinen Antillen gehören, Antigua und Barbuda. Da war der Sturm in der vergangenen Nacht. Und der Premierminister dieses kleinen Inselstaats, der hat jetzt schon gesagt, zum Glück die gute Nachricht. Es gibt bisher keine Berichte über irgendwelche Todesopfer. Die Leute haben sich also wirklich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, in feste Behausungen und Notunterkünfte, in wirkliche Schutzräume. Und deshalb gibt es bisher nur Sachschäden. Also da wurden, wie du schon gesagt hast, Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt, Telefonleitungen, Stromkabel zerstört. Eigentlich so das Übliche bei solchen Hurricanes, solcher Windstärken. Dieser hat 295 Kilometer pro Stunde. Und im Moment befindet er sich über den Jungferninseln. Das ist eine Inselgruppe, ein kleines Stückchen weiter nordwestlich. Und was da zur Stunde los ist, das wissen wir noch nicht.
Wie gut sind die Menschen in der Karibik denn überhaupt auf diesen Sturm vorbereitet? Haben die irgendwelche besonderen Sicherheitsvorkehrungen gemacht? Ich habe gesehen, dass viele sich so große Holzbretter gekauft haben, um die wenigstens vor die Fenster ihrer Geschäfte anzubringen.
Ja, das ist ja ein sehr unterschiedliches Bild. Also ich denke, die meisten Bewohner der Karibik verfügen über die Mittel, sich zu schützen. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das kostet ja auch alles Geld. Also viele haben zum Beispiel ganz spezielle Hurricane-Vorhänge vor ihren Fenstern. Die halten dann auch solche Stürme bis zur Stärke 5 aus und da geht kein Glas kaputt. Wer das nicht hat, der nagelt seine Fenster eben zu. Und im Grunde genommen, auf diesen äußeren Antilleninseln ist der Lebensstandard relativ hoch. Die Leute haben die Mittel, sich zu schützen. Da gibt es zum Beispiel den berühmten Unternehmer und Milliardär Richard Branson, der nun auf seiner Privatinsel von 29 Hektar sitzt. Die gehört zu den Jungferninseln und er twittert da die ganze Zeit fröhlich und zeigt Fotos aus seinem Weinkeller, in dem er sich jetzt also aufhält, zusammen mit einer Gruppe von Leuten und dort eben jetzt im Moment abwartet, wie dieser Sturm oben drüber hinwegzieht. Sicherlich eine Luxussituation, wenn man das vergleicht mit Inseln wie oder mit Ländern wie Haiti. Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre und auch für Haiti gilt inzwischen eine Hurricane-Warnung. Da wird der Sturm wahrscheinlich im Laufe des Donnerstags vorbeiziehen und die Leute dort sind dem Ganzen also wirklich schutzlos ausgeliefert.
Also das ist eine Richtung, die der Hurricane noch einnehmen wird. Irma, wo wird er noch ankommen in den nächsten Stunden?
Erst einmal, wie gesagt, über den Jungferninseln und den ganzen kleinen Antilleninseln, die sich da noch befinden. Dann wird die kleinste der großen Antilleninseln betroffen sein. Das ist Puerto Rico mit 3,4 Millionen Einwohnern. Da befürchtet der Gouverneur schon das Schlimmste. Der Sturm zieht dann weiter westlich über die Dominikanische Republik hinweg, vor allen Dingen über den Norden, da wo es auch viele Touristengebiete gibt, also große Hotels, die All-Inclusive-Hotels. Viele Deutsche sind da auch. Dann geht's weiter nach Haiti, über den Norden von Kuba und in Richtung Wochenende dann macht der Sturm wahrscheinlich, wie im Moment vorhergesagt, einen Knick in Richtung Norden und wird dann auch die Südspitze des US-Bundesstaats Florida erreichen.
Anne-Kathrin Mellmann über den Tropensturm Irma, der gerade durch die Karibik und dann irgendwann auch in Richtung USA zieht. Mehr dazu erfahrt ihr dann morgen früh bei uns im Programm hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kurze Quizfrage mal an der Stelle. Womit versuchen alle Parteien zu punkten im Wahlkampf? Johannes, ich frage dich jetzt mal direkt, weil du bist gerade da, sozusagen.
Alle Parteien? Ja. Also bisher haben alle immer gesagt, sie wollen Familien stärker entlasten und den Mittelstand.
Familie,
das
genau.
Ist, glaube ich, immer so. Und dieses Jahr auch viel innere Sicherheit so, oder? Mehr Polizisten.
Mehr Polizisten ist ein Thema. Rente, ganz klar. Mhm. Ich meine, denken wir ja jetzt nicht ständig drüber nach, aber wird zwangsläufig auch für uns irgendwann ein Thema sein. Und Steuerentlastung, das ist natürlich auch immer so ein Ding, da hört man gerne hin, wenn es da irgendwie was einzusparen gibt. Wir werden morgen früh bei Hilscher oder Hase drüber sprechen, wie sich die Parteien zu diesem Thema Steuern positionieren. Und in der Redaktionskonferenz, da holen wir uns nochmal jemanden ran, der sich genau bei diesem Thema auskennt und das nochmal ein bisschen einordnen kann. Allerdings nicht, weil er irgendwie aktiv ist in der Partei, sondern einfach, weil es ein politisch engagierter, aktiver Mensch ist. Katharina Nukun ist so eine Frau, sie ist gelernte Volkswirtin, Bürgerrechtlerin ist sie auch noch und Bloggerin. Sie war mal bei der Piratenpartei aktiv, ist da aber vor einem knappen Jahr ausgetreten und im Moment engagiert sie sich in unterschiedlichen NGOs und Vereinen und setzt sich eben schon länger sehr intensiv mit dem Thema Steuerpolitik auseinander. Katharina, was sagst du denn, wie gerecht ist das Steuersystem bei uns?
Also es ist sehr ungerecht, wenn ich mir einfach mal im Bekanntenkreis anschaue, dass Menschen, die Familie haben, zum Teil sehr hohe Sozialabgaben zahlen. Andererseits aber ich in der Zeitung lese, dass große Unternehmen sich der Steuerzahlung einfach ins Ausland entziehen können, dann wurmt das einen natürlich. Natürlich wurmt es einen, wenn man erfährt, dass, sag ich mal, Erbschaften bis 500.000 Euro steuerfrei einfach vererbt werden können, während wir gleichzeitig darüber diskutieren, ob wir Kita-Plätze für alle bezahlen können. Ich finde, das Steuerrecht ist ungerecht. Da muss dringend an vielen Stellen geschraubt werden, damit die Belastungen gerecht verteilt sind. Das heißt, die, die viel beitragen können, sollen auch viel beitragen. Und die, die eben nicht viel beitragen können, die wenig verdienen, sollten entlastet werden. Und das Problem, ist, das wir in Deutschland haben, ist, dass wir einfach auch eine veränderte Erwerbsstruktur haben. Das heißt, etwas, was man im Arbeitsleben schon, sag ich mal, etwas, was im Arbeitsleben schon nicht ideal funktioniert, kann man schwer hinterher in der Rente reparieren, wenn man einen immer größeren Niedriglohnsektor hat, wenn man immer mehr Scheinselbstständige, Solo-Selbstständige hat, wenn man immer mehr Minijobber hat. Dann fragt man sich natürlich, wie soll das Sozialsystem, so wie es heute ist, noch gerecht funktionieren?
Wenn Katharina, dann lass uns noch mal kurz ansetzen beim Einkommen. Also bei uns wird ja schon hohes Einkommen stärker besteuert als das geringe Einkommen. Du hast ja gerade schon gesagt, warum du es trotzdem ungerecht findest. Warum reicht das nicht aus, deiner Meinung nach?
Naja, also wenn wir uns mal angucken, wie der Spitzensteuersatz in den 70ern war, dann lag der bei 56%. Heute liegt der bei 42%. Mhm. Und dazwischen liegt eben ein himmelweiter Unterschied. Wir hatten früher mal so etwas wie eine Vermögenssteuer. Das heißt, Menschen, die ein hohes Vermögen haben, mussten eben auch Abgaben zahlen. Ich finde das nur fair und gerecht, da wir eben eine Solidargemeinschaft sind, wo eben die Leute, die sich's mehr leisten können, dazu beitragen müssen, dass wir Krankenhäuser, Schulen, Straßen und Polizei bezahlen können. Und,
also Spitzensteuersatz, findest du, könnte ruhig noch weiter raufgesetzt werden?
Auf jeden Fall. Also er ist auf einem historischen Tiefstand, muss man sagen. Und wenn wir uns angeschaut haben, wie es in der Vergangenheit war, dann ist nicht nachvollziehbar, warum man jetzt, wo man eben auch Probleme hat wie den demografischen Wandel, da ausgerechnet den Spitzensteuersatz niedrig halten will. Weil bei steigenden Ausgaben bedeutet das ja auch, dass die Einnahmen dann irgendwo anders hergeholt werden müssen. Und das bedeutet eben bei den Geringverdienern, beim mittleren Einkommen, und das finde ich nicht gerecht.
Du hast ja gerade auch schon mal die Vermögensteuer angesprochen. Was hältst du denn von dem, was SPD, Grüne und Linke fordern, nämlich dass diese Vermögensteuer eben bitte kommen soll?
Das finde ich gut, denn tatsächlich ist es so, dass ein Großteil des Steueraufkommens in Deutschland eben aus Arbeitseinkommen, das heißt Erwerbseinkommen, erwirtschaftet wird. Das sind normale Arbeitnehmer zum größten Teil und deren Einkommen wird besteuert. Was allerdings viel geringer besteuert wird, sind Kapitalerträge und Menschen.
Also Kapitalerträge, muss man nochmal sagen, das sind so Sachen wie Zinsen, Aktiengewinne, Immobilieneinkünfte, sowas, ne?
Genau, und da ist die gesetzliche Lage so, dass jemand, der beispielsweise ja ein gutes Einkommen hat, mehr Steuern zahlt als jemand, der Millionär ist und, sag ich mal, denselben Betrag mit Aktiengewinn erwirtschaftet. Da kann man nämlich dann einfach so die Abschlagssteuer von 25% zahlen und das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und natürlich finde ich gerecht, wenn Kapitalerträge höher besteuert werden. Natürlich finde ich es gerecht, wenn Vermögen besteuert wird, wenn Erbschaften besteuert werden. Weil ansonsten geht die Schere zwischen Arm und Reich unweigerlich auseinander. Wenn diejenigen, die Kapital haben, können es ja erst anlegen. Und wenn wir da nicht umverteilen, wo sonst?
Katharina, letzte Frage an dich. Wann wirst du Finanzministerin?
Ja, da muss ich noch abwarten. Aber mein Ökonomiestudium hat mich doch, sage ich mal, ein bisschen ratlos hinterlassen, was viele Ungerechtigkeiten im Steuersystem angeht. Und das Erschreckende fand ich, dass nicht nur meine Kommilitonen das ähnlich sahen, sondern auch meine Professoren. Und von daher, es muss sich viel ändern.
Katharina Nokun, mit Ihrer Einschätzung dazu, wie das Steuersystem in Deutschland gerechter werden kann. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Morgen früh bei Hielscher oder Hase hört ihr dann mehr dazu, welche Ideen die Parteien in puncto Steuern haben. Stellen wir euch ausführlich vor.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und auch scheinbar ganz, ganz harmlose Kinderserien müssen manchmal aufpassen, was sie so erzählen. Zum Beispiel die hier.
This is my little brother George. This is my Mommy Pig, but this is Daddy Pig.
Also Peppa Pig oder auf Deutsch Peppa Wutz kennt ihr vielleicht. Ist eigentlich eine wirklich sehr süße Zeichentrickserie für kleine Kinder. Und es geht um das Ferkel Peppa Pig und seine Schweinefamilie. Und eine Folge gibt es jetzt, die ja, hat den Machern ein bisschen Ärger eingebracht, und zwar in Australien. Johannes Döbbel, du hast dir diese ganze Geschichte nochmal angesehen für uns. Also, ich weiß, es ist eine Kinderserie. Was ist jetzt so schlimm an einer speziellen Folge?
Also, auf den ersten Blick erstmal nichts. Ich hätte es auch, glaube ich, nicht gemerkt tatsächlich. Ich kann dir mal kurz sagen, worum es geht. Also, Peppa Pig, übrigens ein weibliches Ferkel, spielt mit ihrem kleinen Bruder George, und dabei entdeckt George irgendwann eine Spinne.
George has found a spider in the sink. George wants the spider to be his friend.
Oh. Daddy, there's a spider in my bedroom.
Oh, don't worry, Peppa. There's no need to be afraid. Spiders are very, very small and they can't hurt you.
Also der Papa der beiden sagt, Spinnen sind sehr klein und können dich nicht verletzen. Problem dabei, das stimmt zwar für Großbritannien, wo die Serie produziert wird, für Australien, aber natürlich nicht unbedingt. Es gibt da ja sehr, sehr große und auch etliche giftige Spinnen, und die können natürlich auch gefährlich werden. Statistik zum Beispiel, zwischen 2000 und 2013 sind in Australien knapp 13.000 Menschen nach Spinnenbissen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die australischen Zuschauer diesen Hinweis aus der Serie nicht so prickelnd fanden?
Nee, die Folge gibt es auch übrigens schon länger. Schon vor 5 Jahren wurde die vom australischen Sender ABC eigentlich eingestuft als unangemessen für die Ausstrahlung in Australien. Jetzt Ende August hat aber ein australischer Kinderkanal die Folge dann doch nochmal wieder ausgestrahlt. Dann gab es wieder Protest von Eltern, und jetzt verspricht der Sender, sie endgültig aus dem Programm zu nehmen.
Eine Folge der Kinderserie Peppa Pig, muss ich jetzt auch so grunzen eigentlich, hat Spaß
ja,
gemacht, hat in Australien für Streit gesorgt, weil Spinnen darin als klein und harmlos dargestellt werden. Naja, und für australische Spinnen stimmt das auf jeden Fall nicht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sie wollten nicht. Sie hatten definitiv und überhaupt gar keinen Bock darauf. Sie haben sich gewehrt und sie haben sogar geklagt, und sie haben kein Recht bekommen. Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass unter anderem Ungarn und die Slowakei Flüchtlinge aufnehmen müssen, auch wenn sie das nicht wollen. Der ungarische Außenminister hat schon auf dieses Urteil reagiert mit dramatischen und populistischen Worten. Er sagt, es ist ein politisches Urteil, das das europäische Recht und die europäischen Werte vergewaltigt. Wir gucken uns dieses Urteil jetzt mal genauer an, und zwar mit unserem Korrespondenten in Budapest, Serjan Govedarica. Serjan, was bedeutet dieses Urteil denn jetzt für diese beiden Länder? Also müssen sie Asylsuchende aufnehmen, oder gibt es doch noch irgendeinen Haken an der Sache?
Da gibt es keinen Haken, das ist ziemlich eindeutig. Es geht aber nicht allgemein um Asylsuchende, sondern es geht um Asylsuchende, die in Italien und in Griechenland gelandet sind. Und damit diese Staaten entlastet werden, sollen sie nach einem bestimmten Schlüssel, da spielt Einwohnerzahl und die wirtschaftliche Leistungskraft der Staaten eine Rolle, eben verteilt werden. Und diese Flüchtlinge, das hat das EuGH heute geurteilt, müssen auch Ungarn und die Slowakei aufnehmen.
Und wie viele sind das dann ganz konkret für die beiden Länder?
Im Falle Ungarns sind es etwa 1300 und im Falle der Slowakei sind es 900. Also das sind keine riesigen Mengen.
Und die Reaktionen aus Ungarn und der Slowakei, nehme ich mal an, sind verhalten bis erbost. Dass es von Ungarn erbost ist, das haben wir schon mitbekommen.
Ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Die Slowaken haben sich verhalten geäußert. Sie haben gesagt, wir akzeptieren dieses Urteil, aber in der Sache finden wir es immer noch ungerecht, also diesen Verteilmechanismus, und unwirksam. Und wir werden uns aber natürlich so einem Urteil erstmal beugen. Die versuchten das auch so ein bisschen runterzuspielen, als wäre das so eine Art juristischer Schlagabtausch gewesen, wo man jetzt halt herausgefunden hat, wer recht hat. Die Ungarn haben ganz anders reagiert. Da hat sich der Außenminister Péter Szijjártó heute in einer Pressekonferenz ziemlich hart geäußert. Er nannte das Urteil empörend, gefährlich, inakzeptabel. Und vor allem hat er betont, dass Ungarn keinerlei Verpflichtungen für sich ableitet aus diesem Urteil. Wörtlich hieß es, jetzt beginnt der wirkliche Kampf erst. Und Ungarn wird alles dafür tun, dass nur Ungarn darüber entscheidet, wer in das eigene Land einreisen darf und wer nicht.
Und wie soll das funktionieren? Also wie will Ungarn das machen?
Ja, indem es die Flüchtlinge ganz einfach nicht aufnimmt. Das kann Ungarn ja bewerkstelligen, einfach Nein sagen. Mhm. Aber da gibt es ja die andere Seite, das ist die EU-Kommission, sozusagen die Hüterin solcher Vereinbarungen, solcher Verträge in der EU. Sie hat ja schon ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn unter anderem eingeleitet, wegen der Weigerung, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und jetzt mit dem EuGH-Urteil im Rücken kann die EU-Kommission ihrerseits wiederum das EuGH anrufen und auf Einhaltung dieser Vereinbarung klagen. Und letztendlich könnten dann Ungarn und Staaten, die sich weigern, empfindliche Geldstrafen drohen.
Und das ist aber ein Risiko im Endeffekt, das Ungarn in Kauf nimmt? Oder wie wahrscheinlich ist das, dass es da jetzt zu weiteren Schwierigkeiten kommt?
Ungarn nimmt dieses Risiko in Kauf, weil es sagt, wir möchten so bleiben, wie wir sind. Ungarn betont immer wieder, dass es nicht möchte, dass seine ethnische Zusammensetzung sich verändert. Also das betont Viktor Orban und seine Regierung. Viktor Orban betont aber auch immer wieder, dass er Migration an sich für eine große Bedrohung hält. In einer Rede vor einigen Monaten hat er gesagt, Migration ist das trojanische Pferd des Terrorismus. Und das ist die sehr harte Linie, die Ungarn fährt. Ungarn hat sich auch an seiner Südgrenze im Prinzip komplett abgedichtet mit einem Zaun. Es gibt da zwei sogenannte Transitzonen. Das ist die einzige legale Möglichkeit für Flüchtlinge in Ungarn einzureisen. Dort können sie dann Asyl beantragen oder sich als Flüchtlinge registrieren lassen. Und während dieses Verfahren läuft und während das geprüft wird, dürfen sie Ungarn aber nicht betreten, sie dürfen nur aus dem Land ausreisen. Und wenn sie dann als Flüchtlinge anerkannt sind oder etwa als Asylbewerber oder den Asylstatus bekommen, dann kommen sie für einen Monat in Flüchtlingsheime oder Unterkünfte, werden da medizinisch versorgt. Und nach diesem Monat werden sie weitestgehend sich selbst überlassen. Das heißt, es gibt keine finanzielle Zuwendung, es gibt keine Integrationskurse oder Sprachkurse. Und das sind alles so Maßnahmen, mit denen Ungarn zeigt, bei uns ist es nicht so besonders bequem für euch Migranten. Also überlegt euch das ganz genau, wie ihr nach Ungarn kommt.
Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass Ungarn und die Slowakei geflüchtete Menschen aufnehmen muss. Das gilt übrigens auch für Polen und Tschechien. Und das Gespräch mit Serjan Govedarica habe ich vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
You are not alone. Und ihr werdet gleich verstehen, warum mir das so wichtig ist, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Unsere Best-of-Wissens-Nachrichten, zusammengefasst von Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Du hörst gerade die Wissensnachrichten im Podcast. Damit bist du nicht allein. Podcasts hören, das machen inzwischen ganz schön viele Leute. Genau gesagt hören 15% der Deutschen jede Woche Podcasts. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie eines ARD-Unternehmens. Dafür wurden diesen Sommer 3000 Menschen online befragt. Die meisten Nutzer hören Podcasts über ihr Smartphone. Thematisch besonders beliebt sind Comedies, Nachrichten und Politik sowie Podcasts über TV und Film. 9 von 10 Nutzern hören die Audios ganz zu Ende. Im Vergleich zu Nichthörern sind Podcast-Hörer im Schnitt jünger, besser gebildet und wohlhabender. Wollen wir mal los was essen? Hast du auch langsam Hunger? Lass uns doch in die Kantine gehen, oder was meinst du? Solche Abstimmungen brauchen nicht nur Gruppen von Menschen, sondern auch afrikanische Wildhunde. Allerdings niesen sie dafür. Erst wenn genügend Hunde im Rudel geniest haben, geht es ab auf die Jagd. Das haben Forscher einer Raubtierschutzorganisation in Botswana herausgefunden. Genau genommen schnauben die Hunde, was für menschliche Ohren nach Niesen klingt. Bislang hatten die Biologen gedacht, die Hunde würden damit ihre Nase frei machen. Doch nachdem sie knapp 70 Zusammenkünfte von Wildhunden wissenschaftlich erfasst hatten, haben sie ein Muster erkannt. Je mehr Schnauber, desto wahrscheinlicher war es, dass die Wildhunde kurz danach zum Jagen aufbrachen. Wenn allerdings auch das Leitpaar des Rudels mitgeschnaubt hatte, dann reichten auch weniger Schnauber aus. Afrikanische Wildhunde jagen sehr erfolgreich in Rudeln. Dafür brauchen sie große Reviere. Sie sind in ihrer Heimat in Afrika stark bedroht. Es gibt geschätzt nur noch rund 6.600 Tiere. Die Deutschen sind die zufriedensten Menschen in Europa. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Demnach sind in Deutschland fast 60% der Menschen zufrieden mit dem Zustand der Demokratie und der Richtung, in der sich das Land entwickelt. Damit hat sich die Zufriedenheit in Deutschland seit der letzten Befragung im Frühjahr fast verdoppelt. Am unzufriedensten mit der Entwicklung im eigenen Land sind laut der Umfrage die Italiener. Dort schauen gerade mal 13% zuversichtlich in die Zukunft. Die Studie zeigt auch, die Unzufriedenheit schlägt sich politisch nieder. Wer unzufrieden ist, wählt eher Parteien am rechten Rand. In Deutschland bezeichnen sich demnach rund 7% der Befragten als rechts. In Frankreich sind es 25%. Die Bertelsmann Stiftung macht regelmäßig Studien zur Einstellung der Menschen in der Europäischen Union. An der letzten Befragung hatten mehr als 10.000 EU-Bürger teilgenommen.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch mal so 2-3 Mal pro Woche. Die Deutsche Post experimentiert ja gerade damit, Briefe nicht mehr jeden Tag zuzustellen. Knapp 20 Briefträger testen das gerade mal aus, ob die ganze Sache funktioniert. Und seitdem wir da gestern drüber gesprochen haben in Deutschlandfunk Nova, gibt's viele Reaktionen auf unserer Facebook-Seite dazu. Und ein paar von euch sagen, ey Leute, klassischer Brief, ja, so richtig Papier, Briefumschlag, Briefmarke abgestempelt, das braucht doch sowieso niemand mehr. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich mal ein paar Alternativen angesehen. Johannes, welche gibt's denn da zum Beispiel?
Na, es gibt ja zum Beispiel Leute, die sind zum Beispiel für ihren Job ganz viel unterwegs und so selten zu Hause, dass sie vielleicht wichtige Briefe, also eilige Rechnungen oder Mahnungen oder so, dann erst nach ein paar Tagen lesen. Kann dann ja schon zu spät sein. Und für die gibt es einen Post-Scan-Dienst.
Ein Scan-Dienst. Okay, was heißt das? Da öffnet jetzt jemand ein Brief, der eigentlich für mich ist und scannt ihn dann ein, oder was?
Genau, geht zum Teil auch automatisch und maschinell. Ne? Also die Deutsche Post bietet das auch selber an, nennt sich E-Post-Scan. Deine Briefe gehen also nicht an deine Adresse, zu dir nach Hause, sondern bleiben bei der Post. Die scannt dann alles ein und schickt dir die Scans dann per Mail. Und die Originalbriefe, die kommen dann nach ein paar Tagen ebenfalls zu dir ganz normal als Briefpost, also in deine Postadresse.
Okay, muss ich aber nochmal zusätzlich bezahlen wahrscheinlich, ne?
Ja, ist auch nicht so billig, finde ich. Also bei der Post kostet das knapp 25 Euro im Monat. Ui. Gibt aber auch noch andere Anbieter, digitalkasten.de zum Beispiel, da kostet das 20 Euro. Aber da musst du fürs Nachsenden der Originale nochmal extra zahlen.
Gut, also scannen, das würde funktionieren. Was ist denn, wenn ich jetzt selbst einen Brief schreiben möchte, aber keine Lust habe oder irgendwie keine Möglichkeit, was zu schreiben und eben auszudrucken und dann einzutüten? Was kann ich dann machen?
Dann kannst du die E-Post nutzen, auch von der Deutschen Post. Online kannst du dann einfach deinen Brief schreiben. Die Post druckt den Brief dann für dich aus, packt ihn in ein Kuvert, frankiert den und schickt den dann über den ganz normalen Postweg an die Empfängeradresse. Kostet 70 Cent für einen Standardbrief, also genauso viel wie für eine Briefmarke. Aber dafür hast du dann ja eben bei dieser E-Post schon Papier, Druck, das Kuvert mit drin und du sparst dir eben den Weg zum Briefkasten. Auch da gibt es übrigens noch andere Anbieter, zum Beispiel letterexpress.de. Ist aber so ein bisschen teurer, kostet dann 74 Cent pro Brief.
Ne, okay, aber das löst ja trotzdem noch nicht das Problem, dass ich bestimmte Briefe einfach unterschreiben muss. Zum Beispiel, wenn ich einen Brief schreibe an irgendeine Behörde oder wenn ich eine Schadensmeldung habe, Autoversicherung und so weiter und so fort. Das geht nach wie vor noch mit einem echten Brief, also den ich selber schreibe und eben dann noch unterschrieben habe?
Zum Teil ja, aber manche Behörden und Unternehmen, die machen mittlerweile bei diesem DE-Mail-Verfahren mit.
Und das funktioniert wie?
DE-Mail ist ja im Prinzip einfach eine E-Mail, gibt es auch schon eine Weile, aber hat so ein paar Extras dabei. Also einmal ist es eine verschlüsselte Mail und vor allem mit Identitätsnachweis. Das heißt, ist auch ohne Unterschrift gültig und dann eben rechtsverbindlich. Also genau wie ein normaler Brief mit Unterschrift.
Und der Empfänger, der muss auch so eine DE-Mail-Adresse haben.
Ja.
Braucht er das?
Ja, muss er auch haben. Machen mittlerweile, so über 100 Bundesbehörden machen da mittlerweile mit. Zum Beispiel Auswärtiges Amt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung, auch einige Kreise und Städte, ein paar Versicherungskonzerne, Ergo, Allianz zum Beispiel. Banken eher weniger, Targo Bank macht mit, so ein paar Volksbanken, aber das war es dann auch. Ja, und ganz viele sind aber auch eben nicht dabei, wo ich jetzt denken würde, da schreibe ich wirklich mal öfter einen Brief hin. Also zum Beispiel jetzt Studenten zum BAföG-Amt oder ans Straßenverkehrsamt oder irgendwie ans Finanzamt, wenn du was wegen deiner Steuererklärung hast. Das geht noch nicht.
Und ist das umständlich oder einfach so eine DE-Mail-Adresse zu bekommen?
Das ist ganz einfach. Es gibt 4 Anbieter in Deutschland. gmx.de, web.de, die Telekom und Mentana Claimsoft. Das ist aber eher so für Geschäftskunden.
Und das ist dann wie teuer?
Bei gmx und web.de kostet das Versenden und Empfangen von diesen DE-Mails gar nichts. Aber du musst einmalig 5,99 Euro Einrichtungsgebühr bezahlen. Und bei der Telekom ist es noch komplett kostenlos, zumindest bis 2018.
Jetzt gibt es dieses DE-Mail-System, hast ja eben gesagt, schon länger. Aber wie viele Leute nutzen das denn wirklich? Also ich habe eigentlich den Eindruck, so richtig verbreitet ist das noch nicht, zumindest bei mir so im Bekannten- und Freundeskreis.
Ja, habe ich auch. Es gibt noch keine offiziellen Statistiken vom Bund dazu. Ich habe deswegen mal bei gmx.de und web.de angerufen. Die gehören ja zusammen zu einem Unternehmen. Und der Pressesprecher Christian Friemel, der sagt, die Akzeptanz bei den Nutzern sei schon ziemlich gut.
Insgesamt 1 Million Privatkunden sind über alle DE-Mail-Anbieter registriert. Dazu kommen dann nochmal ein paar 10.000 Kunden aus dem Mittelstand und rund 1.000 DE-Mail-Großkunden aus Wirtschaft und Verwaltung, also Behörden und größere Firmen.
Ja, wie viele dieser 1 Million Nutzer ihre DE-Mail-Adressen dann aber auch tatsächlich regelmäßig oder überhaupt benutzen, ist natürlich noch eine andere Frage.
Zum Brief mit Papier, Kuvert und Briefmarke gibt es mittlerweile einige Alternativen, sowohl beim Empfangen als auch beim Versenden von der Post. Johannes Doppelt hat sie euch vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und das, finde ich, ist wirklich unheimlich. Mittendrin ist es nämlich fast windstill, obwohl klar ist, dass rundherum der Sturm tobt. So war das heute auf Barbuda. Das ist eine kleine Insel in der Karibik. Und die hat heute als erstes Bekanntschaft gemacht mit dem Hurricane Irma. Und als das Auge, also das Zentrum dieses Hurricanes, mitten über der Insel gewesen ist, haben sich noch nicht mal mehr die Palmblätter bewegt, weil eben überhaupt kein Wind da war. Und danach hat Irma dann zugeschlagen. Überflutungen, kaputte Häuser, rausgerissene Bäume. Wir haben ja eben schon mal ein paar frische Eindrücke von unserer Korrespondentin dazu gehört. Das ist jetzt nach Harvey schon der zweite schlimme Hurricane. Dazu kommen noch die Überschwemmungen in Nepal, Indien, Bangladesch oder Pakistan. Und wir haben uns gefragt, ist das jetzt vom Ausmaß her noch normal oder nicht? Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion kann das für uns einschätzen. Georg, in den letzten Wochen ist ja wirklich einiges zusammengekommen. Also Harvey in den USA, der Monsun in Südasien, Irma in der Karibik zieht jetzt weiter in Richtung USA. Ist es wirklich extremer als sonst, das Wetter?
Ich würde sagen, das Wetter wird über die Jahre immer extremer. Wir haben jetzt in ganz kurzer Zeit 3 sehr extreme Wetterereignisse, mit den beiden Hurricanes in der Karibik und mit diesem sehr, sehr starken Monsun. Die Häufung von den Hurricanes hängt damit zusammen, dass wir dieses Jahr weder El Niño noch La Niña im Pazifik haben. Das begünstigt eine starke Hurricane-Saison. Aber wenn wir uns erinnern, El Niño in den Jahren 2015 und 2016 waren auch sehr extrem. Die haben auch für sehr extreme Wetterlagen gesorgt. Aber insgesamt im Trend kann man schon sagen, gerade ganz besonders starke Wirbelstürme werden mit dem menschengemachten Klimawandel häufiger. Und dass die Häufung jetzt gerade in diesen Wochen so ist, das ist einfach Zufall.
Ein Professor von der Pennsylvania State University, Michael E. Mann heißt der, der forscht rund um den Klimawandel und der sagt eben, dass Hurricane Harvey ohne den Klimawandel wahrscheinlich, also dass es ihn auch gegeben hätte, aber der Sturm wäre nicht so tödlich gewesen. Was meint er genau damit?
Damit meint er, dass es weniger stark geregnet hätte vermutlich. Und das hat eine schon einleuchtende Ursache, nämlich eine warme Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen und dann auch hinterher über Land abregnen, als wenn es etwas kälter ist. Durch den Klimawandel ist es insgesamt ungefähr um 1 Grad wärmer geworden auf der Erde. Das Wasser in der Karibik ist derzeit auch ungewöhnlich warm. Und das heißt, die Tatsache, dass dieser Harvey-Wirbelsturm so viel Regen gebracht hat, das hat vermutlich was mit dem Klimawandel zu tun. Ohne dieses zusätzliche Grad wäre nicht ganz so viel in die Atmosphäre
aufgestiegen. Weil das Wasser einfach wärmer ist und wärmeres Wasser.
Weil Wasser und Luft wärmer geworden sind und die dann mehr Regen speichern können und dann auch mehr abregnen können.
Wenn jetzt dieser Klimawandel all diese Phänomene verstärkt und gerade die USA ja auch immer wieder davon betroffen sind, das ist ja für die im Endeffekt so gesehen auch nichts Neues. Was müsste denn die Politik unternehmen? Weil es geht ja unterm Strich dann auch irgendwann mal darum, Menschenleben zu schützen.
Ja, also die müsste 2 Sachen machen. Erstens mal das Klima schützen. Die USA sind der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen, also nach China der zweitgrößte Verursacher des Klimawandels. Und wenn die USA ihren Klimabeitrag verstärken oder nicht, das zählt mehr, als wenn es zum Beispiel Deutschland machen würde oder Luxemburg oder ein kleineres Land eben. Und das Zweite ist, sie müssten sich an den Klimawandel anpassen. Das heißt, sehen, es passiert etwas, der Meeresspiegel steigt um gut 3 Zentimeter pro Jahrzehnt derzeit. Und das wird sich absehbar beschleunigen. Die Extremwetterereignisse werden extremer, dann muss man Bauvorschriften ändern, man muss Deiche bauen, um extreme Überschwemmungen zu verhindern, man muss bestimmte Gebiete sperren, also der Wiederaufbau in Houston dürfte vielleicht nicht überall da stattfinden, wo vorher die Häuser gestanden haben, weil da ja wieder ähnliche Ereignisse in Zukunft vermutlich auch zuschlagen werden. Leider macht die US-Regierung das Gegenteil. Sie will sich ja vom Klimaabkommen insgesamt zurückziehen, aber auch bei den Bauvorschriften. Präsident Donald Trump hat gerade 3 Wochen vor diesem Ereignis Vorschriften aufgehoben von der Vorgängerregierung, die darauf abzielten, den Klimawandel zu berücksichtigen. Und was sie jetzt machen, ist 6 Milliarden auszahlen für die Flutopfer, damit die dann wieder da bauen, wo vorher ihre Häuser auch gestanden haben, die dann beim nächsten Hurricane wieder zerstört werden.
Gut, das wissen wir jetzt, dass Donald Trump den Klimawandel anzweifelt, dass er da nicht wirklich dran glaubt. Aber wenn diese Wetterextreme jetzt häufiger auf den Klimawandel geschoben werden, hat es im Endeffekt auch die Wirkung, dass man Trump nochmal so einen Spiegel vorhalten will, um ihm irgendwie zu sagen, guck mal, das passiert gerade wirklich.
Ja, das mag sein. Das ist ja auch irgendwie naheliegend. Aber wir haben jetzt in diesen Tagen 3 Ereignisse, die wirklich ganz außergewöhnlich waren und die man völlig unabhängig davon, wer gerade in den USA in der Regierung ist, auf den Klimawandel zurückführt bzw. darauf abklopft, was sie mit dem Klimawandel zu tun haben. Bei so ganz extremen Wirbelstürmen ist das nicht so einfach. Die klimawissenschaftliche Theorie sagt, ja, Wirbelstürme werden vielleicht nicht unbedingt häufiger, aber ganz extreme Wirbelstürme werden häufiger und werden auch noch extremer. Aber da sind die Datenreihen natürlich nicht so gut, weil sowas eben sehr selten vorkommt. Aber die Verbindung ist von der Theorie her schon ziemlich klar.
Also, das Wetter wird über die Jahre extremer und das hat auch etwas mit dem Klimawandel zu tun. Warum hat uns unser Umweltredakteur hier vom Deutschlandfunk Nova erklärt? Georg Ehring, Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Falls es da draußen irgendwo im Weltall Leben geben sollte, vielleicht sogar hochintelligente Aliens, dann wäre es auch eigentlich nicht schlecht, wenn sie auch von uns irgendwas mitbekommen würden. Und deshalb sind ja schon diverse Botschaften von der Erde in Richtung Weltall geschickt worden. Und jetzt ist noch eine dazugekommen, das ist sehr schön, und zwar von jemandem, der sich mit interstellarer Kommunikation auskennt. Das ist nicht Johannes Dövelt, unser
Nein.
Reporter, aber er kann uns sagen, wer sich da gekümmert hat. Also wer war's?
Das war Captain Kirk aus Star Trek, beziehungsweise William Shatner, so heißt der Schauspieler. Mittlerweile schon 86 Jahre alt und der hat so eine Art Friedensbotschaft ins All geschickt. Und zwar jetzt nicht einfach so in den luftleeren Raum irgendwie, so in der Hoffnung, dass es irgendwo mal ankommt, sondern zur NASA-Sonde Voyager 1. Die fliegt schon seit 40 Jahren da oben rum und ist mittlerweile schon unfassbar weit von der Erde entfernt. 21 Milliarden Kilometer hat die schon hinter sich gebracht in den letzten 40 Jahren. Aber die NASA, die hat immer noch Kontakt zu dieser Sonde und die kann deswegen auch Audiobotschaften für potenzielle Aliens darüber schicken, die dann vielleicht mal irgendwann auf diese Sonde stoßen. Ist aber im Grunde natürlich auch eine PR-Aktion für die NASA, das Ganze.
Was hat Captain Kirk denn gesagt in seiner Botschaft? Das ist ja jetzt nicht so einfach, sowas zu formulieren. Was sagt man da?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Der hatte sich das aber auch gar nicht selbst ausgedacht, auch nicht die NASA, sondern die NASA hatte vorher so eine Art Wettbewerb ausgerufen. 30.000 Vorschläge sind bei der NASA eingegangen und gewonnen hat ein Mann namens Oliver Jenkins und den hat dann, also diesen Vorschlag hat William Shatner dann auch vorgelesen.
We offer friendship across the stars. You are not alone.
Also, wir bieten über alle Sterne hinweg unsere Freundschaft an. Ihr seid nicht allein. Das ist die Botschaft. Und nach dem Einsprechen, das fand ich noch ganz witzig, hat dann auch so ganz Captain Kirk-mäßig der Schauspieler dann dem NASA-Personal den Befehl zum Abschicken gegeben.
Okay.
Command Engineer Animal Kennedy, send the message.
On your command. And we are active on 3, 2, 1, active, and we are radiating message to Voyager at 1720.01.
Das klingt ja so mega theatralisch, ne? Kriege ich immer Gänsehaut bei sowas. Also Captain Kirk alias William Shatner hat für die NASA eine Friedensbotschaft ins All geschickt zur Raumsonde Voyager und Johannes und ich winken nochmal fröhlich hinterher und hoffen, dass sie irgendwo ankommt und von irgendwem gehört wird und hoffentlich auch verstanden und das Zeichen, wir senden Frieden, finde ich ja schon mal schön. Wäre ja auch kacke gewesen, wenn man gesagt hätte, pass mal auf, Freundchen, wenn du das hörst, gibt's dann auf die Nase, ne?
Ja, seid nett zu uns, sonst schicken wir Atomraketen zu euch. Das wäre blöd. Das
wäre richtig
gut.
Doof gewesen. Ja. Ja. Ne? Also wir wollen ja freundlich sein. Sehr schön. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Wir hören uns sehr gerne wieder morgen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.